Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Ich sage Ihnen Mahlzeit am Freitagmittag. Die Themen dieser Woche waren Lockerungen der Corona-Beschränkungen, Vorwürfe gegen das Rote Kreuz, Kampf gegen Raser und Corona und das Recht.
Die Neues bei Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Seit Montag ist Vorarlberg ja Modellregion in Sachen Corona. Es gibt Lockerungen. Die Lokale haben wieder offen. Sport für Kinder bis 18 Jahre ist möglich und auch Kulturveranstaltungen sind wieder möglich. Überall gelten natürlich strenge Sicherheitsvorschriften und ohne Corona-Test geht gar nichts. Meine Gäste am Montag waren Landesräte Martino Rüscher und Harald Graf, der leitet die Gesundheitsabteilung beim Land.
Wir freuen uns natürlich, dass wir mit ersten Öffnungsschritten beginnen dürfen, aber wir sind vorsichtig optimistisch, würde ich jetzt einmal sagen. Das heißt, auch wir beobachten jetzt in den nächsten Tagen und Wochen natürlich, wie entwickeln sich die Zahlen. Was wir uns erhoffen, das ist, dass es gelingt, dass wir sehen, trotz dieser Öffnungsschritte bleibt die Bevölkerung vorsichtig. Wir schaffen das gemeinsam, denn das wäre die ideale Grundlage, um dann auch noch weiter zu denken. Und die wichtigste Zahl für uns sind die Patientinnen und Patienten, die im Spital sind. Davon wird es am Ende abhängen.
Die Verordnung ausgearbeitet hat eigentlich der Bund und er muss auch dafür gerade stehen und das war natürlich auch in den Verhandlungen mit dem Bund schon ein Problem. Wir auf Landesseite wollten eigentlich ein bisschen stärker liberalisieren.
Also Sie hätten mehr wollen?
Wir hätten sicher etwas mehr gewollt, ja.
Was hätten Sie mehr wollen?
Von politischer Seite wurde natürlich scharf auch gekämpft um die Eröffnung am Abend, auch im Bereich der Gastronomie, das war ein langes Thema, aber es war eigentlich keine Chance, das durchzubringen.
Sagt Harald Kraft, er ist der Vorstand der Gesundheitsabteilung beim Land. Es gab in dieser Sendung am Montag viele, viele Fragen der Hörerinnen und Hörer. Heute wollen wir ein paar stellvertretend wiederholen. Zum Beispiel hier der Anruf des Herrn Ilmer.
Der Papa hat am 28.03. der 90. Geburtstag. Jetzt wenn ich natürlich da ein Festle machen. Und jetzt frage ich mich, was ist da bewilligt, was können wir da tun? Ich meine, wir haben eine kleinere Verwandtschaft, aber immerhin täten das um die 20 Leute zusammenkommen. Ist das möglich? Können wir da in ein Gastlokal gehen? Können wir ganz normal ordentlich essen? Und spätestens gegen 19.30 Uhr halt wieder gehen, weil man ja um 20 Uhr dann, glaube ich, sowieso wieder daheim sein muss.
Leider ist es noch nicht möglich. Also Geburtstage und Hochzeiten können im Moment noch nicht gefeiert werden in diesen Gruppen und schon gar nicht in Gasthäusern natürlich. Der Bund sagt uns, es ist nur erlaubt mit zugewiesenen Sitzplätzen, gekennzeichneten Sitzplätzen und er versteht darunter Veranstaltungen, wie wenn man ins Theater geht, man kauft sich eine Karte, man nimmt Platz, man hat die ganze Zeit einen Mund-Nasen-Schutz, oben also eine FFP2-Maske und geht danach wieder nach Hause. Alles andere ist nicht zulässig und auch keine Konsumation bei solchen Veranstaltungen. Und für die Restaurants gelten, wie gesagt, die Regeln maximal 4 Personen aus 2 verschiedenen Haushalten, wie es jetzt auch untertags für alle Treffen gilt. Also ich würde empfehlen, noch etwas zuzuwarten und die Feier später nachzuholen.
Sagt Martina Rüscher. Zentrales Thema bei dieser Sendung war unter anderem auch der Test. Es gibt ja mehrere Corona-Test-Möglichkeiten mittlerweile. Da haben wir den PCR-Test, der ist 72 Stunden gültig, dann den Antigen-Test 48 Stunden und neu die Selbsttests, die online hochgeladen werden, die sind 24 Stunden gültig. Und zum Test hier die Frage von der Frau Schäuchl.
So, meine Tochter ist 13 Jahre und es ist die Frage, ob sie auch testen muss, um ins Gasthaus zu gehen.
Ja, das ist so. Es gibt eine Testbefreiung bis zum 10. Geburtstag. Alle anderen müssen getestet werden.
Und noch einmal, für das Lokal brauche ich einen Test aus einer Teststraße, aus einer offiziell anerkannten Teststraße.
Ja, das ist so. Da gelten die sogenannten Selbsttests, Wohnzimmertests nicht.
Sagt Harald Kraft. Und noch einmal das Thema Test. Hier der Anruf vom Herrn Wölfler.
Ich hätte gerne eine Frage, um das genauer zu präzisieren, wie das mit wiedergenesenen Gästen geregelt ist, die in ein Restaurant oder in ein Gasthaus wollen oder zu einer Kulturveranstaltung. Was für Voraussetzungen muss man hierzu erfüllen?
Wiedergenesene sind von den Testpflichten ausgenommen, außer bei der Einreiseverordnung, um es noch etwas komplizierter zu machen. Aber sie müssen sich ansonsten nirgendwo mehr testen für den Zeitraum von 6 Monaten nach der durchgemachten Erkrankung. Mhm. Sie brauchen keinen Test als solches, sondern was sie mitbringen sollten, ist entweder ein ärztlicher Befund oder der behördliche Bescheid über die Absonderung. Das zählt jetzt auch im Moment, oder ein Gutachten, das Sie im Rahmen dieser Absonderung bekommen haben. Eine dieser Bestätigungen muss sein, ein Nachweis über Antikörper zählt nicht. Also es braucht diese Bestätigung, dass man abgesondert wurde, oder einen ärztlichen Befund, der das bestätigt, dass man die Krankheit absolviert hat.
Sport betreiben bis zum Alter von 18 Jahren ist wieder möglich. Im Freien braucht es, erfreulich, keine Tests.
Ja, das ist korrekt. Es braucht nur Indoor-Tests für Kinder und Jugendliche, die das im Moment dürfen. Und es ist ja auch nur für diese Zielgruppe erlaubt, also bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Indoor in 10er-Gruppen, Outdoor in 20er-Gruppen. Und Kinder über 10 brauchen Indoor einen Test.
Kinder über 10 Indoor-Test, Outdoor nicht. Also die Fußballmannschaft darf trainieren mit dem ganzen Kader, 20
genau.
Leute.
20 Personen in einer Gruppe plus 3 Betreuungspersonen, die volljährig sein dürfen.
Okay. Tennis?
Auch. Für alle gleich. Wir haben
alles gleich. Alle
bei
gleich.
Den Sportarten keine Unterschiede gemacht. Der Bund hat uns nur die Durchführung von Sportarten eingeschränkt, indem er sagt, wenn es ständig zu Kontakten kommt, dann nicht. So darf also die Fußballmannschaft trainieren. Sie dürfen sich Bälle zuwerfen, sie dürfen Ausdauertraining
Übungen
machen, was
machen,
auch immer.
Schussübungen machen.
Ganz genau. Aber
okay.
Sie dürfen kein Match spielen.
Kein
leider.
Zweikampf.
Leider noch nicht.
Okay.
Die neue Spannerstädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Zurzeit ist das Rote Kreuz im Land in einer nicht gerade angenehmen Phase. Es gibt einige Vorwürfe, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Es ist, muss man sagen, wenig konkret, aber ein Imageschaden ist bereits eingetreten. Am Dienstag haben wir alle Vorwürfe einmal auf den Neues bei Neustädter Tisch gelegt und auch versucht zu klären, was ist wirklich dran. Einer meiner Gäste war Franz Rose, er ist der aktuelle Geschäftsführer des Landesverbandes.
Ich habe eine lupenreine Weste, weil wir seit 30 Jahren vollumfänglich geprüft werden. Wir haben momentan die Situation, wir haben 400 Mitarbeiter und ein Bilanzvolumen von 52 Millionen. Das Rote Kreuz als großes Unternehmen ist prüfungspflichtig nach dem UGB, das ist das Unternehmensgesetzbuch. Und wir haben nicht nur einen Wirtschaftsprüfer wie alle anderen Unternehmen, sondern wir haben uns verpflichtet, 2 unheimliche Wirtschaftsprüfer einzuladen, die uns jedes Jahr attestieren. Wir sind einer der wenigen Vereine, die alles offenlegt, also nicht nur dort, wo wir Subventionen erhalten, sondern wir legen alle Zahlen dem Land, der Kontrollabteilung des Landes und den Vertretern des Gemeindeverbandes offen.
Sagt Franz Roos, aktueller Geschäftsführer des Landesverbandes vom Roten Kreuz. Zweiter Gast am Dienstag in der Sendung war Ludwig Summer. Er ist Präsident des Roten Kreuzes im Land. Es gab ja Aufregung, weil am Beginn der Impfkampagne Rotkreuz-Mitarbeiter und Angehörige geimpft wurden, damit, wie es damals hieß, keine Impfdosen weggeworfen werden mussten. Hier ist nicht alles optimal gelaufen, muss ich zugeben, und das kommt sicher nicht mehr vor, sagt Summer.
Dazu kann ich nur sagen, wir haben mit der Einteilung, wer geimpft wird, nichts zu tun. Das macht das Land Vorarlberg. Wir unterstützen allein die Ärztekammer bei der Durchführung der Impfung. Also wir selber haben mit der Einteilung, wer geimpft wird, wer welchen Impfstoff bekommt, überhaupt nichts zu tun.
Sagt Ludwig Summer. Nächstes Thema, Familie Gozzi. Roland Gozzi leitete ja fast 30 Jahre das Rote Kreuz in Vorarlberg. Am vergangenen Oktober ist er an die Pension gegangen. Jetzt ist er noch der Corona-Beauftragte des Roten Kreuzes. Vor 10 Jahren kaufte seine Tochter Janine in Lustenau eine Wohnung. Und diese Wohnanlage wurde auf einem ehemaligen Rotkreuz-Grundstück gebaut. Wie war das möglich?
Alle Mitarbeiter hatten der Rettungsabteilung Lustenau ein Vorkaufsrecht. Und nur die Frau Gozzi hat dann schließlich dieses Vorkaufsrecht in Anspruch genommen. Und im Sinne der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit laut unserer Satzung und unserer Compliance-Richtlinien wurde dann auf Vorschlag der Firma Atlantis eine sogenannte Mieterrichtergemeinschaft gegründet. Und der gesamte Prozess wurde von einem Wirtschaftsprüfer geprüft und sämtliche Verträge wurden dem Finanzamt übermittelt und wir erhielten diesbezüglich auch eine positive Stellungnahme des Finanzamtes.
Ist der Rettungsabteilung Lustenau, ist dem Roten Kreuz ein Schaden entstanden aus der Tatsache heraus, dass die Janine Gozzi diese Wohnung gekauft hat?
Überhaupt nicht. Sie hat denselben Quadratmeterpreis bezahlt wie übrigens auch die Firma Atlantis.
Sagt Franz Roos. allgemeiner aktueller Geschäftsführer des Landesverbandes des Roten Kreuzes. Und nochmal die Familie Gotzi. Janine Gotzi wird ab April neue Geschäftsführerin des Roten Kreuzes im Land. Die Frage stellt sich, ob dieser Posten eine Art Erbpacht geworden ist, vom Vater zur Tochter. Diese Frage habe ich Ludwig Summer gestellt und er sagt natürlich nicht.
Man muss wissen, die Frau Gotzi hat an der Wirtschaftsuniversität in Wien Volkswirtschaft studiert, hat dann an der Medizinischen Universität in Graz Gesundheitswesen weiter studiert und den Master gemacht und dann noch einmal an der Wirtschaftsuniversität in Wien Betriebswirtschaft, nämlich Marketing und Sales. Sie war dann im ÖRK in Wien tätig, sie war 10 Jahre im Landesverband tätig und dann in der Gesundheitsabteilung des Landes. Also sie war von der Ausbildung her, sie war von ihren früheren Tätigkeiten her auf jeden Fall die bestgeeignete Kandidatin.
Mhm. Hätte sie den Job auch bekommen, wenn sie unter dem Pseudonym Gabi Hagen angetreten wäre?
Ja, selbstverständlich.
Das ist fix?
Das ist fix.
So weiter, Rotkreuz-Präsident Summer. Der Imageschaden, der für das Rote Kreuz entstanden ist, ist da und das zeigt sich auch real, nämlich in der Tatsache, dass einige Spender ihre Unterstützung zurückziehen.
Also es kommen dauernd Stornierungen rein. Mhm. Wir versuchen natürlich Kontakt aufzunehmen mit diesen Spendern oder mit diesen Mitgliedern. Wie gesagt, man kann den Schaden auch noch nicht monetär quantifizieren. Ich glaube auch, solche Sendungen sind dazu da, dass wir das alles offenlegen. Wir sind transparent, wir werden geprüft. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Verein in der Größenordnung, der so viele Prüfungen hinter sich hat und auch wahrscheinlich vor sich.
Trotzdem will das Rote Kreuz transparenter werden, wie Präsident Summer gesagt hat. Erste Schritte wurden bereits eingeleitet. Hier geht es um die Abrechnung der Corona-Leistungen.
Das haben wir letzte Woche mit den im Landtag vertretenen Parteien besprochen. Wir haben hier den Klubobleuten und den Gesundheitssprechern die Zahlen offengelegt. Wir haben ihnen die Corona-Abrechnung präsentiert und haben in dem Zusammenhang gebeten, die Kontrollabteilung des Landes möge möglichst rasch diese Abrechnung prüfen, weil es bleibt immer irgendetwas hängen. Die Problematik ist, dass auch solche Prüfungen durch die Staatsanwaltschaft oder auch durch Kontrollorgane sich über Wochen, allenfalls Monate dahinziehen und nicht kurzfristig die Dinge aus der Welt geräumt werden können. Also aus unserer Sicht, wir werden sicher transparenter die Dinge noch kommunizieren.
Radio Vorarlberg, Neues bei Neustädter am Freitag.
Die Wochenzusammenfassung.
Kampf gegen Raser war unser Thema am vergangenen Mittwoch. Überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch viel zu oft eine tödliche Gefahr. 100 Tote gab es letztes Jahr in Österreich, dazu natürlich tausende Verletzte. Die Bundesregierung unternimmt einen neuen Anlauf, um den Kampf gegen Raser aufzunehmen, mit teils strengeren Strafen. Experten sagen, das Ganze gehe zu wenig weit. In Neuss bei Neustädter diskutierten wir genau die Frage, brauchen wir strengere Strafen? Zuerst möchte ich die Meinung vom Herrn Juhn spielen.
Das ist Einnahmen lukrieren, Steuerzahler sichern, dass die Grünen und das Kuratorium für Verkehrssicherheit schon ein bisschen pathologisch wie Autohaster sind, ist schon unverkennbar. Und man sollte, wenn sie wirklich die Verkehrssicherheit erhöhen möchten, einkommensabhängige Verkehrsstrafen. Weil nur eine Straferhöhung, wenn man gleich wenig kontrolliert wie vorher, das ist reine Augenauswischerei.
Soweit die Meinung vom Herrn Juhn. Mein Gast war der Geschäftsführer des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, Martin Pfanner.
Ich meine, wir reden heute über die Raserei. Und Aha. Da ist schon so, da reden wir gar nicht nur von Geschwindigkeiten, sondern da reden wir wirklich vom Menschenleben. Da geht es um Schicksale, die dahinter stehen. Da sterben jährlich Väter, Mütter, Kinder, sind Leute ihr Leben lang gesundheitlich eingeschränkt. Und ich glaube, da muss man was tun. Wir reden heute nicht über Sachschäden und über irgendwelche Platzwunden.
Sagt Martin Pfanner. Es gab in unserer Sendung allgemein große Zustimmung für die Pläne der Bundesregierung mit strengen Strafen. Verbreitet ist auch die Meinung, dass man noch viel strenger sein soll, als geplant ist. Stellvertretend hier die Frau Stüber.
Wir fahren teilweise durch ein Ortsgebiet. Jeden Tag buchstäblich ist die Geschwindigkeit viel zu hoch. Zum Beispiel in Hader an der Seestraße, da musst du schauen, dass du über die Straße um mich rennst, dass sie dich nicht verwischen. Und ich finde einfach, die sollte man strafen Und wenn sie ein drittes Mal gestraft werden, gehört ihnen der Führerschein weg.
Diese Innerortsgeschwindigkeit, da wissen wir ja ganz genau, was ist da gefährlich am Schnellfahren. Oder? Wenn ich mit 50 km/h habe ich einen Anhalteweg von 33 Metern. Wenn ich 75 km/h fahre, dann habe ich nach 33 Metern noch eine Geschwindigkeit von 63 km/h. Das heißt, wenn ich bremse mit 50 km/h am Schutzweg und ich bin mit 75 unterwegs, dann habe ich dort eine Kollision noch mit über 60 km/h. Mit einem Fußgänger. Also das ist das Gefährliche an der Geschwindigkeit, dass einfach aufgrund des Bremsweges, der Reaktionszeit, also des Anhalteweges, hier noch sehr große Restgeschwindigkeiten da sind.
Und wenn man das hört, ist es eigentlich unverständlich, dass genau diese Gefahrenquelle im Paket der Bundesregierung nicht richtig berücksichtigt worden ist. Denn erst ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts von 40 km/h ist der Führerschein weg. Zählt man noch zwei Toleranzgrenzen dazu, technisch und sonst auch noch, die gegeben sind, dann kann man, und jetzt kommt's, im 50er-Bereich 95 km/h fahren und muss den Führerschein noch nicht abgeben. Rudolf Salzgeber, der Kommandant der Verkehrspolizei, schüttelt diesbezüglich den Kopf.
In Österreich ist das offensichtlich immer noch irgendwie unter Anführungszeichen als Kavaliersdelikt zu sehen. Ich ziehe da gerne einen Vergleich zur Schweiz, wobei ich sage, es ist nicht alles, was ist in diesem Zusammenhang natürlich eins zu eins umsetzbar, aber es ist so, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, in der Schweiz innerorts 50 zu schnell fährt, also 100 km/h, dann bedeutet das für mindestens 2 Jahre Führerscheinentzug und im Wiederholungsfall für immer oder mindestens 10 Jahre und gleichzeitig eine Freiheitsstrafe von 1 bis 4 Jahren. In Österreich ist es also so, dass man sagt, okay, 40 km/h innerorts, 2 Wochen Führerscheinentzug im Regelfall.
Das ist das große Problem in Österreich, dass es ein Kavaliersdelikt, ein Bagatelldelikt ist und dass hier einfach, ich sage es, die Psyche des Österreichers anders tickt wie in anderen Ländern. Und da führen wir wirklich die Negativ-Hitparade in Europa an mit unserer Einstellung. Da gibt es sehr große europaweite Umfragen, wie ungefährlich wir überhöhte Geschwindigkeit einschätzen und auch, wie viel Prozent der Bevölkerung das akzeptieren. In anderen Ländern ist das nicht der Fall. Da ist es, ich sage jetzt, wie bei einem Alkoholdelikt. Das war früher bei uns auch ein Kavaliersdelikt. Es hat hier aber strengere Strafen gegeben, Maßnahmen gegeben. Wenn jetzt jemand verletzt auf der Straße und ist alkoholisiert, dann ist das ein Stigma. Also das ist nicht mehr so wie früher. Und bei Geschwindigkeit ist es, naja, ich war ein bisschen zu schnell unterwegs.
Sagt Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Es ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass die Schweiz drastische Strafen hat bei Verkehrsdelikten, bei Geschwindigkeitsüberschreitungen. Doch die Sicherheit wird dadurch nicht so stark erhöht, wie man sich das vielleicht vorstellen täte. Das erklärte uns Uwe Ewert, er ist Verkehrspsychologe in der Schweiz.
Grundsätzlich weiß man aus der Kriminologie, dass eigentlich Strafverschärfungen keine sehr starke Wirkung haben. Die Chancen im Straßenverkehr erwischt zu werden, ist nicht so besonders groß. Deswegen hat sich eigentlich immer wieder in den Untersuchungen gezeigt, dass intensivere Kontrollen mehr bringen als die Strafverschärfung. Aber sie sind natürlich wesentlich aufwendiger zu generieren. Strafverschärfung heißt, das ist eine Gesetzesänderung. Intensivere Kontrollen heißt, dafür braucht es dann veränderte Tätigkeiten der Polizei, teilweise mehr Polizei oder mehr Geräte. Die Strafverschärfung ist der leichtere Weg.
Ja, da habe ich es mit ihm. Die Strafe alleine ist es nicht. Aber wie der Rudi Salzgeber sagt, die Strafe muss eben auch ein bisschen wehtun, weil sonst merke ich es auch nicht. Und der zweite Teil ist eben die Maßnahme, die eben auch gesetzt werden kann. Das heißt, dass ich eben einen Führerschein weg habe, dass ich eine Nachschulung machen muss, dass ich dort, ich sage jetzt nochmal, Geld bezahlen muss, aber auch Zeit investieren muss, dass ich 5 Abende, 4 Stunden irgendwo zum Kurs fahren muss und mich in einer Runde outen. Und solche Dinge in Kombination nutzen sehr viel. Die Strafe alleine, das ist so, die nutzt nichts. Besonders für eine Gruppe, der sie nicht wehtut.
Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Wir sind bereits schon gestern angelangt. Corona und das Recht, unser Thema gestern. Seit 369 Tagen haben wir nun Corona-Maßnahmen hier bei uns in Österreich. Mehr oder weniger Lockdowns. Neue Beschränkungen sind jetzt in Diskussion, weil die Infektionszahlen wieder steigen. Die Verlängerung der Osterferien ist beispielsweise ein Beispiel als neue Maßnahme. Aber geht das so einfach? Haben sich nicht die Grundlagen für die Eingriffe des Staates verändert? Muss der Staat sich nicht etwas Neues überlegen? Mein Gast gestern, Peter Busjäger, Verfassungsrechtler.
Ja, sicherlich hat er Handlungsbedarf. Er muss laufend seine Rechtsgrundlagen anpassen. Und je länger die Pandemie dauert, umso schwieriger wird es aber auch, bestehende Grundrechtsbeschränkungen zu rechtfertigen. Und von daher ist es schon wichtig, dass jetzt wie beispielsweise in Vorarlberg zumindest partiell gelockert wird.
Vorarlberg ist hier noch einmal in einer anderen Situation. Bei uns ist nämlich das Infektionsgeschehen nach wie vor stabil. Die 7-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 60,5 und auch die Belegung der Krankenhäuser inklusive Intensivstation ist auf einem normalen Niveau. Haben wir hier, die Frage an Peter Busjäger, das Recht auf eine Sonderbehandlung?
Wenn Vorarlberg längerfristig deutlich niedrigere Inzidenzen hat als der Rest Österreichs, stellt sich die Frage, warum dann Vorarlberg gleich zu behandeln ist. Das einzige Argument, was man gelten lassen kann, ist eine gewisse Gleichbehandlung aus Vollziehungsgründen, weil es sonst einfach zu unübersichtlich wird. Aber nachdem wir auch in einer guten geografischen Lage sind, würde ich an sich schon sehen, dass diese Sonderbehandlung, die Vorarlberg derzeit erfährt, nicht nur sinnvoll ist, sondern auch sogar notwendig ist.
Soweit Peter Busjäger. Wir haben mittlerweile große Unterschiede in der Bevölkerung in Sachen Corona. 800.000 Menschen sind geimpft, viele sind von der Impfung ausgenommen. 450.000 Personen sind mittlerweile wieder genesen. Darf man, / muss man, alle gleich behandeln? Dazu die Meinung vom Herrn Giesinger.
Die Frage, ob ich die Einschränkungen aufheben muss oder kann, hängt natürlich davon ab, wann das passiert. Und zwar zum jetzigen Zeitpunkt wäre es eine Diskriminierung gegenüber jenen, die geimpft werden wollen, aber nicht können. Aber im Zeitpunkt, wenn jeder die Möglichkeit hat, geimpft zu werden, dann muss sich die Einschränkungen aufheben.
Also Personen, die geimpft sind und Personen auch, die genesen sind, haben meines Erachtens ein Recht darauf, von den Beschränkungen ausgenommen zu werden. Also wenn ich die Krankheit zumindest auf einen bestimmten Zeitraum hin nicht bekommen kann und wenn ich die Krankheit auch in diesem Fall nicht weiter verbreiten kann, dann geht von mir keine Gefahr mehr aus und ich kann als Staat in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger nur eingreifen, wenn diese durch ihr Verhalten etwas auslösen können, was gefährlich ist. Wenn das aber nicht mehr der Fall ist oder zumindest deutlich abgeschwächt ist, diese Gefahr, dann muss ich Differenzierungen treffen.
Sagt Professor Busjäger. Die Akzeptanz bezüglich der Maßnahmen sinkt, das ist klar. Immer mehr Teilnehmer sind bei den Demonstrationen gegen die Maßnahmen. Und Armin Elbs organisiert solche Anti-Corona-Demonstrationen bei uns hier in Vorarlberg. Er sagte gestern in der Sendung bei uns, die Maßnahmen seien völlig überzogen, die Bundesregierung versage, die Freiheit des Einzelnen sei in Gefahr.
Die Freiheit ist einfach notwendig, dass ein Mensch, der mit seiner Menschenwürde als freier Mensch geboren ist und in jeder Gesellschaft die Menschenwürde achtet, dann auch diese Freiheit bekommt, dann muss es ihm möglich sein, selbstbestimmt und in Eigenverantwortung zu leben. Aber wenn die Regierung der Auffassung ist, dass der Einzelne für sich nicht entscheiden darf, sondern die Regierung ihm vorschreibt, was er zu tun und zu lassen hat, dann ist das eindeutig gegen die Menschenwürde. Und da haben wir es einfach mit einem Problem zu tun, dass wir eine Regierung haben, die mittlerweile als Regime bezeichnet werden kann, das gegen das Volk arbeitet.
Soweit Armin Elbs. Eigenverantwortung, jeder schaut auf sich. Eine These, die nicht nur einmal vertreten wurde in dieser Sendung gestern. Zu diesem Ansatz dazu nun ein paar Gedanken von Rainer Nowak, Chefredakteur von Die Presse.
Ich finde in dieser Diskussion einen Punkt sehr wichtig. Wenn jemand den darwinistischen Standpunkt vertritt, ja, dann sollen nun eben mehr Menschen sterben. Dann sollen die Schwachen und die Kranken sterben, die Alten und die Schwachen. Wenn man diesen Standpunkt, der nicht der meine ist, obwohl ich ein Wirtschaftsliberaler bin, dann soll man diesen Standpunkt auch durchargumentieren. Ich habe ein Problem damit, wie die kleinen Kinder einfach die Hand vor die Augen zu halten und dann zu glauben, dass das, was hinter der Hand ist, nicht mehr stattfindet. Das halte ich für ein echtes Problem.
Ja, selbstverständlich gibt es eben diese Beschränkungen. Die Bewegungsfreiheit meiner Fäuste endet an der Nase meines Nachbarn und ich kann von meiner allgemeinen Handlungsfreiheit nur so weit Gebrauch machen, als ich damit nicht bei der Rechtssphäre von anderen anstoße. Und genau um das geht es auch in der jetzigen Pandemie, also in der jetzigen Situation. Es geht darum, dass wir versuchen, im öffentlichen Interesse die Freiheitssphäre einzugrenzen, die massiv eingegrenzt wird. Da stimme ich mit allen überein. Das sind massivste Grundrechtsbeschränkungen, aber sie erfolgen im öffentlichen Interesse. Was wir aber fordern müssen, ist, dass das öffentliche Interesse gut begründet ist, dass eben der Verfassungsgerichtshof auch tatsächlich nachprüfen kann, ob die Situation diese Maßnahmen erfordert und dass diese Maßnahmen auch laufend überprüft werden und dass sie auch eben abgestuft erlassen werden, dort wo es notwendig ist und dort wo es weniger notwendig ist, dass man probiert, auch andere Wege zu gehen.
Sagt Peter Busjäger. Und noch ein Thema jetzt am Schluss. Was wird kommen? Erlangen wir unsere frühere Freiheit irgendwann wieder? Der Menschenrechtsexperte und Rechtsanwalt aus Bregenz, Ludwig W., hat genau diesbezüglich Sorgen.
Ich war seinerzeit in Spanien als Student, wo Versammlungen über 20 Personen generell verboten waren. Das war der Rest der Franco-Diktatur. Und da bin ich sehr, sehr skeptisch, wenn man anfängt, persönliche Kontakte zu beschränken und teilweise auch Zusammenkünfte überhaupt zu verbieten. Meine Sorge ist, dass unter Umständen die Maßnahmen bleiben können und dann auch auf andere Gebiete ausgedehnt werden können. Dass man zum Beispiel sagt, wenn jemand einen Schnupfen hat, muss er einen Mund-Nasen-Schutz tragen oder ähnliche Sperenzien. Und dann wird es kritisch.
Ich würde sogar noch ergänzen, es kommt noch das Thema digitale Überwachung dazu. Da stehen wir erst am Anfang von dem, was uns die Corona-Krise zeigt, was alles machbar ist. Und das alles zurückzufahren, wird eine ordentliche Aufgabe sein. Ich sehe es wie Ludwig W. Mit der Maske werden wir in Zukunft bei jeder Grippewelle mit FFP2-Masken herumlaufen müssen, werden die Schulen dann umgestellt auf halb Regel-, halb Digitalunterricht. Diese Frage stellt sich schon.
Da ist die Opposition dann gefordert, das auch wirklich einzufordern.
Ja, und auch die Zivilgesellschaft meines Erachtens.
Reaktionen noch zu den Themen dieser Woche. Das Thema Kampf gegen Raser wurde noch breit diskutiert, vor allem auch im Facebook. Alois Fetz schreibt, die Verschärfung der Regeln ist absolut okay. Die Experten, die Milde beklagen, müssen mehr Gehör bekommen. Aber die schärferen Regeln nützen gar nichts, wenn nicht kontrolliert wird. Und zwar auf Teufel komm raus. Ähnlich die Wortmeldung von Walter Buder. Wesentlich mehr Kontrollen würden sicher helfen. Strafen ohne Kontrollen machen kaum Sinn. Generell, die Schweizer Regeln gehören auch bei uns her. Und der Willi Gräber stellt sich die Frage, warum werden immer noch Autos zugelassen mit 300, 400 PS? Da könnte der Staat doch regulierend einwirken. Wer braucht schon solche Autos? Und noch eine Nachricht habe ich in Facebook gefunden, und zwar eben in dieser Diskussion zum Thema Kampf gegen Raser. Die Cornelia Burcher schreibt, warum bringt ihr diesen Impfwahn nicht zur Sprache? Seid ihr etwa auch fürs Schweigen bezahlt? Frau Burcher, ich werde vom ORF bezahlt und sonst von niemandem, und zwar nicht fürs Schweigen, sondern fürs Reden, nämlich fürs Sendung machen. Thema Impfen kommt am kommenden Mittwoch wieder dran. Dort haben wir über das Rasen diskutiert. Übrigens, apropos welches Thema wann, alle geplanten Themen finden Sie ab sofort bei uns im Internet, vorarlberg.orf.at, links oben Radio Vorarlberg, und dort auf NBN klicken, da sehen Sie alle Themen jeweils. Am Donnerstagnachmittag gibt es die Planung, soweit sie steht, für die kommende Woche. Am Montag bei uns im Mittelpunkt der Sendung das Ei. Wie können wir nachhaltig einkaufen? Wann ist ein Huhn wirklich glücklich? Und welchen Angeboten können wir vertrauen? Bis am Montag.